Ihr Lieben, wie ist es euch denn ergangen, als ihr diese lange Liste gehört habt, die uns Britta vorgelesen hat? Seid ihr voll Spannung auf diesen Predigttext? Hat jemand von euch zufällig mitgezählt, wie viele verschiedene Imperative in diesem Abschnitt vorkamen? Keiner? Wart ihr schon nach dem dritten erschöpft? Nicken. Also, ich habe es mal gemacht, ich habe mal durchgezählt. Es sind Tatsache 26 verschiedene Imperative. Kurz, knackig, einfach hintereinander weg. Wie aus der Pistole geschossen, würde man sagen. Das ist schon ein bisschen viel, oder? Kann man sich gar nicht merken. Wo soll man da anfangen? Ist doch echt frustrierend. 26 Imperative. Und das ist der Predigttext heute. Falls ihr jetzt den Text auf die Seite legt, schon innerlich, wartet mal noch ein bisschen. Ihr Lieben, ganz grundsätzlich, ich versuche heute eine Lanze für solche Texte zu brechen, damit wir auch mit denen umgehen können. Ganz grundsätzlich hat Paulus fast alle seine Briefe mit einer klaren Zweiteilung geschrieben. Zuerst hat er das Evangelium erklärt und dann zieht er Schlussfolgerungen daraus. Und die leitet er oft ein mit den Worten, deshalb ermahne ich euch. Und ihr ahnt es, jetzt kommen sie, die Imperative. Für Paulus, anders vielleicht als für uns, wenn wir die Bibel lesen, ist dieser zweite Teil seiner Briefe ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese meist so die Erklärung des Evangeliums, das baut mich auf und zack, wenn es dann so wird, deshalb ermahne ich euch. Oh, ich wollte ein anderes biblisches Buch lesen. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Paulus sind diese Texte total wichtig. Sie gehören zusammen mit dem Evangelium. Ein Evangelium, das nur in den Kopf reingeht, aber in meinem Leben keine Auswirkung hat, ist nichts wert. Deshalb ist die Frage, wie gehen wir mit solchen Texten um? 26 Imperative. Was machen wir damit? Wie verstehen wir das? Wie können wir die Texte lesen? Es gibt sicherlich verschiedene Varianten. Ich habe mal nur drei rausgewählt. Was uns vielleicht helfen kann, wie wir mit diesen Texten umgehen. Man kann sie lesen als eine To-Do-Liste. Wer weiß nicht, was eine To-Do-Liste ist? Ich habe übermorgen noch einen Gesprächstermin frei. Also, eine Liste, das musst du abarbeiten. Bitte schön, das ist deine Aufgabe. Alles das, was hier steht, arbeite es ab, eins nach dem anderen. Okay, ob du von oben anfängst, nach unten durchgehst oder umgekehrt, ist völlig egal. Aber Hauptsache, am Ende ist alles erledigt. Gottes To-Do-Liste, 26 Aufforderungen heute. Wir sind ja alle ein bisschen unterschiedlich, zum Glück, sonst wäre es langweilig. Ich selber nutze manchmal To-Do-Listen. Die dürfen nicht zu lang werden. Und manches Mal, ihr Lieben, bin ich am Dienstagabend echt frustriert, weil ich Dienstag früh, da fängt meine Woche an, die geht dann bis Sonntag, am Dienstag früh schreibe ich meine Liste dann für die ganze Woche und wenn über diesen Tag die Liste immer länger wird und ich am Abend feststelle, ich habe nicht mal das Pensum dieses Tages geschafft, denke ich, gute Güte. Eine To-Do-Liste, die zeigt mir das ganze Bild. Aber manchmal bremst sie mich auch aus, bevor ich so richtig loslegen kann. Dann gibt es eine zweite Variante. Die zweite Variante, ich lese solche Texte, indem ich mir das Wort für heute heraussuche. Ähnlichkeiten mit der ARD-Sendung sind rein zufälliger Natur. Also das Wort für heute. Eben nicht 26 Ratschläge, wer kann denn das schon berücksichtigen, sondern einer. Ein einziger Anspruch, den Gott an mich hat, eine Ansage für diesen Tag, für diese Woche, für diesen Monat, für dieses Jahr, für dieses Jahrzehnt. Der Vorteil liegt auf der Hand, nicht wahr? So eine lange To-Do-Liste, die entmutigt. Aber das eine Wort für heute, das motiviert mich, heute das zu tun, was es sagt, Gutes zu tun, häppchenweise, so wie es mir möglich erscheint. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die ich euch vorstellen möchte. Man kann solche Texte vergleichen mit so einer Schneekugel. Ja, da seht ihr sie. Genau, das kennt ihr wahrscheinlich alles aus Kindertagen. Das ist extra eine Investition in dieses Predigtbeispiel. Also ich habe sowas sonst nicht zu Hause. Ja, mir ist ein Predigtbeispiel wirklich viel wert. So, also ihr kennt das, das sind so eine Glaskugel. Das ist auch gefährlich unter Christen, ne? Glaskugel. Aber es ist eine Glaskugel mit Wasser gefüllt. Und da drin ist dann entweder ein Haus oder eine Figur oder ein Bild eurer Liebsten oder eine kleine Landschaft oder wie hier zwei Flamingos. Wenn ich diese Glaskugel bewege, also schütteln bringt bei der nicht viel, ne? Aber wenn man sie so bewegt, dann werden diese beiden Flamingos von einem Schneegestöber umwirbelt. Durch die Strömung bilden die Flocken ständig neue Formen. Alles ist in Bewegung. Das ist fantastisch. Es kommt nicht zum Stillstand. Und man kann nun diese 26 Imperative oder Ratschläge des Paulus vergleichen, jeden mit einer Schneeflocke. Unterschiedlich geformt, weil es ja auch ganz unterschiedliche Auswirkungen hat, wenn Gottes Liebe uns berührt und erfasst. Das ist nicht immer gleich. Das ist so unterschiedlich, wie Schneeflocken unterschiedlich sind. Ein Bild für Leben in dieser Dynamik der Liebe Gottes, in dem Schneegestöber der Liebe Gottes. Alles ist am Fließen, alles ist am sich bewegen. Und auf unser Leben wird eben nicht ein Schema F gelegt. Wir sind nicht berufen, nach Stange zu leben, sondern mit dem Heiligen Geist zusammen unser Leben zu gestalten. Und er führt uns in die Freiheit. Er bewirkt Neues. Er lockt die Dynamik und die Schönheit Gottes hervor in unserem Leben. Schneeflocken. Wie können wir nun solche langen Listen verstehen? To-Do-Liste ist genauso richtig. Denn Gottes Wort zeigt mir das ganze Bild. Und damit möchte Gott mich herausfordern. Wort für heute. Gottes Wort spricht dich heute hoffentlich an, damit heute in deinem Leben etwas passieren kann, etwas aufblühen kann, du etwas empfangen kannst oder einen Schritt gehen kannst, was immer es ist. Gott spricht heute zu dir. Und Gottes Wort legt kein Schema F auf unser aller Leben, sondern es bringt Freiheit, Neues und Dynamik hinein. Alle drei Aspekte haben ihre Gültigkeit. Heute ist der Tag der langen Vorbereitungen, aber dann haben wir es geschafft. Eine letzte gestattet mir. Paulus hat in diesem Römerbrief, diesen zweiten Teil, den mit den Imperativen, begonnen mit einer Formulierung, die sehr wichtig ist. Er hat dort geschrieben, ich ermahne euch aber angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Er hat nicht geschrieben, ich ermahne euch aber angesichts der Gerechtigkeit, Majestät und Heiligkeit Gottes. Befolgt die Befehle, die ich euch jetzt gebe, denn nur so könnt ihr vor Gott bestehen. Nein, hat er nicht gemacht. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Das heißt doch, alles, was er nun aufzählt, wo wir sagen, boah, 26 Imperative, alles das spiegelt das Herz Gottes wider. Das ist nicht, mach so, sondern schau hin, so ist Gott. Das ist sein Herz. Seine unvergleichliche, unbeschreibliche Liebe. Und Gott wünscht sich das so sehr, dass diese Liebe in unserem Leben eine Resonanz erzeugt. Nochmal mit anderen Worten, alles das, was Gott für dich tut, dass er dich gerettet hat oder dich retten wird, dass er dir vergibt, dass er dein Herz berührt, zu dir spricht, dich in die Freiheit führt. All das hat das eine Ziel, dass seine Liebe in dir kraftvoll wird. Mit dieser fast poetischen Formulierung des Predigttitels, das war nicht meine Sternstunde, Gottes Liebe zum Klingen bringen. Aber das ist genau das Ziel, was Gott möchte. Und so können wir Einheit leben. Und ihr merkt, wir erinnern uns heute nochmal an die Gebetswoche. Wenn du dich jetzt fragst, oh, Gottes Liebe in meinem Leben, in dieser Umfänglichkeit, oh, gute Güte, wo soll ich denn da anfangen? Wie geht denn das? Das kann nicht gelingen. Wenn du dich sowas fragst, es ist eine richtig gute Frage. Und das Schöne ist, Paulus hat die Antwort schon gegeben, nicht ein paar Kapitel vorher im Römerbrief. Da hat er doch geschrieben, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also wenn du dich fragst, ja, wie soll ich so leben? Ich kann das nicht, ich bin nicht so ein liebevoller Typ und ich weiß auch nicht, wie ich da so Anschluss finde an Gottes Liebe. Sie ist schon da. Ist das mein Evangelium? Und dann denkst du jetzt, oh, ich merke es gar nicht, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Gottes Wort sagt, der Heilige Geist hat in dein Leben, als du zu Jesus Christus gefunden hast, seine Liebe ausgegossen. Er hätte auch sagen können, dann wurde ein bisschen hineingeträufelt. Ausgegossen. Warum ist das so? Weil wenn du mit Jesus lebst, sagt er, komme ich und nehme Wohnung in dir. Jesus, die Liebe in Person. Darum ist die Liebe Gottes schon da. Das heißt, diese lange Liste ist eine Einladung von Paulus. Lasst doch die Liebe Gottes aus euch herausleuchten. Sie ist doch schon da. Das hat Jesus in euch hineingelegt. Ihr seid so viel mehr, so viel anders, als was ihr von euch selber seht. Lernt euch doch mit den Augen Gottes zu sehen. So, jetzt gehen wir mal in den Text. Man könnte über jede dieser Aussagen wahrscheinlich eine eigene Predigt halten, mache ich heute nicht. Ihr werdet heute Abend auch pünktlich zum Abendbrotessen zu Hause sein. 26 Imperative. Nein, ich werde heute nur ein paar Schneisen schlagen. Also niemand muss unruhig werden. Die Frage ist halt, wie können wir in unserem Leben Gottes Liebe Raum geben, zum Klingen bringen. Paulus hat diesen Text begonnen mit einer Formulierung, mit einer Aufforderung, die wie so eine Überschrift ist. Er hat über alles Folgende gestellt. So kann man sie jedenfalls lesen. Die Liebe sei ungeheuchelt. Also echt, nicht gespielt, ungeheuchelt. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ist denn ein Heuchler? Muss keiner sagen. Also ich habe sowas in mir. Da fragt mich jemand, wie geht's dir denn? Und ich denke, mir geht's gut. Frag nicht nach, mir geht's gut. Oder ich erlebe das manchmal, wenn ich jemanden frage, du, irgendwie steht was zwischen uns, ich kann es nicht greifen, hilf mir es zu verstehen, was ist es denn? Nee, ist alles okay. Ungeheuchelt. Im Griechischen gibt es ein und dasselbe Wort für Heuchler und Schauspieler. Ich sage jetzt nichts gegen die Berufsgruppe der Schauspieler. Nur vom Verstehen her, es geht darum, dass eine Rolle gespielt wird, die nicht meine eigene ist. Und wenn Paulus das sagt, die Liebe sei ungeheuchelt, dann sagt er, hört auf, so viel über die Liebe zu reden. Hebt nicht jeden Sonntag eure Hände zum Bekenntnis, ja, die Liebe Gottes ist super. Denkt nicht so viel darüber nach, sondern liebt. Tut es. Wie viel sagen wir? Leben wir das auch? Die Liebe sei ungeheuchelt. Und Paulus erklärt uns, damit wir es verstehen und da einsteigen können, was die zwei Grundbewegungen der Liebe sind. Hasst das Böse und haltet fest am Guten. Das sind die zwei Richtungen, in die Liebe sich entwickelt und bewegt. Hasst das Böse. Schauen wir da zunächst mal hin. Hasst das Böse. Verachtet es, das Böse, nicht den bösen Menschen. Das Böse, so wie Gott das Böse hasst. Und wie können wir das Böse bekämpfen? Britta hat es vorgelesen, also Paulus hat es geschrieben. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse durch Gutes. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, Gutes mit Bösem vergelten ist teuflisch. Gutes mit Gutem vergelten ist menschlich. Böses mit Gutem vergelten, ist göttlich. Und genau das sehen wir am Kreuz. Als Jesus an diesem Kreuz hing und die Menschen vorbeigezogen sind, dieser ganze Zorn der Menschen, dieser ganze Hass der Menschen sich auf ihn entlud. Und er trug da deine und meine Schuld. Er wurde verlacht, verhöhnt. Die ganze Last des Bösen überhaupt und die Sünde lag auf ihm. Und dann sagten die Leute, für die er dort hing, steig doch herunter. Wenn du das tust, dann glauben wir dir auch sofort. Spätestens das wäre der Moment zu denken, ihr könnt mich mal alle. Stattdessen betet Jesus mit letzter Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie tappen derart im Dunkeln, dass sie rein gar nichts mehr verstehen. Aber Vater, ich flehe dich jetzt an, rechne ihnen das nicht zu. Leg es bei mir noch oben drauf, rechne es mir an. Das ist die Liebe Gottes. Böses mit Gutem vergelten. Und ihr Lieben, wir merken, die Bibel redet so anders von Liebe, als wie wir es gewohnt sind in unserer Kultur. Nichts mit Schmetterlingen im Bauch. Nichts, oh, ich finde mein Gegenüber so sympathisch. Nichts mit so einem Gefühl von Anziehung und lasst uns zusammen durchs Leben gehen. In der Bibel ist Liebe eines. Das, was jemand tut. Ein innerer Entschluss, den er fasst. Ich will das Gute dem Bösen entgegensetzen. Vater, ich glaube dir und deinem Wort, dass nur das Gute das Böse überwinden kann. Ich glaube es dir, auch wenn in mir alles ganz anders aussieht, auch wenn es in mir gerade kämpft, wenn alles nach Vergeltung schreit, ich will dir glauben, dass nur das Gute, nur du das Böse überwinden kannst. Der Entschluss, den die Bibel Liebe nennt, das ist Liebe. Und Paulus hat in diesem langen Text 4 Dinge benannt, negative Imperative, die uns helfen, uns vom Bösen abzukehren, um Gutes zu tun. Das erste, flucht nicht, segnet vielmehr. Fluchen heißt ganz einfach, ich wünsche dem anderen Böses. Was der mir angetan hat, das möchte er bitteschön selbst auch mal erleben. Es soll ihm heimgezahlt werden, das soll auf ihn zurückfallen. Auch die Unwahrheit über jemanden zu sagen, ist Fluchen. Ich wende mich vom Bösen ab, indem ich nicht mehr in meinem Herzen oder tatsächlich Dinge ausspreche, die mir dann total leid tun, sondern indem ich stattdessen segne. Indem ich denjenigen segne, der mich auf die Palme bringt, den ich auf den Mond schießen könnte, den ich nicht verstehen kann. Indem ich denjenigen segne, der mich hasst, der mich ausgrenzt, der mir einen Stein nach dem anderen in den Weg legt. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, betet für die, die euch bedrängen und beleidigen. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Wenn dir einer ständig gegen das Schienbein tritt, dann fühlst du dich nicht zu ihm hingezogen. Es geht gar nicht. Du sagst eher, wo ist die nächste Bratpfanne? Man muss auch nicht mit diesem Menschen Best Friend werden. Muss man nicht. Sagt Gottes Wort nicht. Aber es sagt uns, segne ihn doch. Bete doch für ihn. Vater, mein Herz, tut mir echt weh. Diese Person hat mir schon wieder so viel Übles nachgesagt, getan. Aber ich komme jetzt zu dir und ich bete darum, dass du deine Liebe ihr deutlich machst. Segne sie, tu Gutes dafür, wo sie mir Böses getan hat. Und hilf mir, dass sie an mir deine Liebe erkennen kann. Das braucht Gottes Eingreifen. Aber es beginnt mit diesem Entschluss zu lieben. Flucht nicht, sondern segnet vielmehr. Zweites, was Paulus hier nennt, wie wir uns vom Bösen abkehren können, seid nicht überheblich. Er schreibt, trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herab zu den niedrigen. Natürlich denkt er dabei an sowas wie unsere Suche nach Anerkennung, nach Geltung, nach Gesehenwerden, nach Ehre, nach Status. Unsere Suche nach mehr, besser, leichter, schöner. Und Paulus weiß, das, wonach ich suche, bestimmt auch, mit wem ich mich umgebe, mit wem ich Gemeinschaft habe. Deshalb kann man diese Aufforderung positiv formulieren, seid nicht nur in Gemeinschaft mit denen, die euresgleichen sind, sondern umgebt euch auch mit denen, die unscheinbar und unbedeutend erscheinen. Habt mit denen auch Gemeinschaft. Warum? Die Antwort ist klar. Weil unser Gott die Unscheinbaren und Unbedeutenden total liebt. Der hat ein absolutes Faible für die Kleinen, für die Zerbrochenen, für die, die unter Lasten gehen, für die, die nicht dazugehören. Zu denen ist Jesus immer zuerst gegangen. Weil die Liebe sich nicht ein Podest baut, sondern sich herabneigt. Gott hat sich zu ihnen herabgeneigt und ihnen damit seine Liebe gezeigt. Drittes, haltet euch selbst nicht für klug. Das ist schon überraschend, ne, dass das eine Abkehrbewegung vom Bösen sein soll. Naja, wenn ich mich nicht selbst für klug halte, habe ich eines verstanden. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Also, der Trick daran ist ja, jeder von uns würde sagen, natürlich bin ich nicht der Nabel der Welt, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber Hand aufs Herz, wir benehmen uns oft ganz genau so. Also du kannst mir nicht das Wasser reichen, das, was ich erfahren habe, das, was ich sehe, das, was ich denke, das ist doch das Richtige. Ich glaube, wir halten uns ziemlich oft ziemlich viel für klug. Paulus sagt, dem Bösen kannst du widerstehen, indem du es bejahst, dass du den anderen brauchst. Wir reden so viel von Gemeinde als Leib Christi. Genau das ist es, genau das ist es. Deshalb hat Gott das so gewollt, dass wir nicht Einzelkämpfer sind, die sich selbst genug sind, sondern dass wir ergänzt werden müssen. Ich bin abhängig von euch. Ja, und das ist nicht schlimm, das ist super, das ist wunderschön. Weil ihr so viel mehr ergänzt als das, was ich bringen könnte. Weil in euch Jesus so viel heller leuchtet als in mir. Darum brauche ich das. Ich halte mich nicht für klug. Ihr Lieben, ich glaube, es gibt so eine Art christliche Überheblichkeit. Dass wir dann sehen, wenn jemand, der noch nicht an Jesus glaubt, ein für unsere Begriffe fragwürdiges Leben führt, was denkst du denn dann? Welche Worte sprichst du da nicht aus? Das ist doch klar, dass das wohl auch noch. Nee, ein Glück, dass ich das nicht mehr kann. Wie kann man nur? Natürlich. Wie kann man nur, wenn man nicht weiß, dass Jesus einen liebt? Das ist kein Grund für mich, mich zu überheben, sondern zu beten. Das vierte, was es heißt, hasst das Böse. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ist es nicht so, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann kocht es in uns, fängt es an, es ist wie so ein Dampfkochtopf unter Druck. Und dann können wir ganz viel Leidenschaft da hinein zu investieren, dass unser Ansehen wiederhergestellt und die Dinge richtig gestellt werden. Und wir kämpfen dagegen. Und manchmal, jedenfalls meine Beobachtung an mir, manchmal nehmen wir die Dinge dann nicht so genau. Hier ein Wort zu viel, da nur eine Andeutung. Hier ein polemischer Satz, dort endlose Diskussion. Muss man nochmal denken und nochmal bedenken und nochmal, das ist doch wichtig und wichtig. Rächt euch nicht selbst, sagt Gottes Wort. Und Paulus fügt noch dazu, damit wir es verstehen, weil es uns so nahe liegt, uns selbst zu verteidigen. Geliebte Gottes. Hätten wir Gott nicht an unserer Seite, naja, dann müssten wir für uns selber kämpfen. Aber so ist Gott derjenige, der sagt, ich will dein Bestes in und trotz allem. Ich bin gerecht in und trotz allem. Ich sehe dich in und trotz allem. Ich verteidige dich in und trotz allem. Also unser Job ist nicht, uns selbst zu rechtfertigen oder selbst zu rächen. Unser Job ist es, Gott zu vertrauen, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. In meinem Leben, in der Welt und in Ewigkeit. Unser Job ist nicht, dass wir andere verurteilen, auf sie herabsehen, sondern dass wir selbst Feinde lieben, für sie beten und sie segnen. Wie können wir lieben und das Böse bekämpfen? Paulus ist an der Stelle sehr interessant einseitig, hat keine Weltverbesserungsprogramme, sondern er guckt nur auf das eine, kehre du dich vom Bösen in dir ab. So bekämpfst du das Böse. Denn in uns, wenn wir ehrlich sind, in uns ist doch der Wunsch, schlecht über andere zu reden und uns dadurch ein besseres Licht zu stellen. In uns ist der Wunsch, uns von den anderen abzuheben, damit man uns sieht und uns Anerkennung gibt. In uns selbst ist dieser Wunsch, uns als klug zu präsentieren, damit wir den Unterschied machen. In uns ist der Wunsch, Vergeltung zu üben, uns zu rächen. Paulus sagt, der Kampf gegen das Böse beginnt an einer Stelle. Kehre du dich ab vom Bösen in dir. Es gibt auch Bibelstellen, die anderes sagen, aber Paulus ist hier sehr eindeutig und sehr einseitig. Vermutlich, weil er unsere Herzen gut kennt und weiß, dass wir das hören, verstehen und annehmen müssen. Wenn wir also nachher wieder beten, im Vaterunser, erlöse uns von dem Bösen, dann beten wir nicht, Herr, schaff es doch, dass dieser nervige Nachbar endlich umzieht, damit ich wieder Frieden habe. Sondern befreie mich vom Bösen in mir. Fang da an, Jesus. So, und nun kommt die zweite Grundbewegung der Liebe. Haltet fest am Guten, wörtlich klebt fest am Guten. Also, wenn man was klebt, dann heftet das zusammen. Wenn man es trennt, macht es beides kaputt. So am Guten. Ich werde jetzt nicht 22 Imperative noch durchgehen. Ich gebe euch eine Hausaufgabe. Und da viele von euch in Kleingruppen sind, für die Kleingruppen gleich mit, bitte lest diesen Text noch einmal betend durch. Mit dieser Frage, was ist das Gute, zu dem Jesus mich jetzt auffordert? Was ist das, was er mir vielleicht als Wort für heute gibt, als die große Sicht auf mein Leben oder als die Dynamik, die er auslösen will? Was ist es? Ihr werdet im Handout einige Fragen finden, die euch helfen werden, auf die Spur dessen zu kommen, was der Herr für euch hat. Haltet fest am Guten, eure Hausaufgabe. Ich schließe jetzt. Erinnert euch, To-Do-Liste, Wort für heute oder Schneekugel. Ich bin froh, dass es solche Texte in der Bibel gibt, auch wenn sie nicht die leichtesten sind, auch wenn sie pieken, auch wenn sie an einer Weise herausfordern, dass man sagt, oh, muss das sein. Aber sie sind wichtig, weil Gott uns das ganze Bild zeigen will. Seine Liebe in ihren vielen Schattierungen will in meinem Leben Gestalt gewinnen. Es ist gut, das ganze Bild zu verstehen. Gott gibt mir auch ein persönliches Wort, er spricht mich an, weil er mich nicht überfordert und sagt, heute 26 Imperative, morgen die nächsten 40. Er sagt heute das eine, morgen das andere. Aber ich möchte mit dir vorwärts gehen. Und Gottes Wort zeigt uns, dass die Gemeinde durch den Heiligen Geist wie in so ein Schneegestöber der Liebe Gottes hineingestellt werden soll. Wenn wir das zulassen, dass diese Liebe Gottes unter uns so rumwirbelt, in meinem Leben rumwirbelt, in unserem Leben rumwirbelt, ja, dann werden wir die Schönheit und Dynamik von Einheit noch ganz anders schätzen lernen. Jetzt bin ich fertig. Eure Hausaufgabe ist klar. Wir sehen uns nächsten Sonntag.